begrüße Sie beim Pressestunden-Podcast. Mein Name ist Gabi Konrad und gemeinsam mit Christian Rainer, dem Herausgeber vom Nachrichtenmagazin Profil, befrage ich heute Thomas Sekeresch, den Präsidenten der österreichischen Ärztekammer. Unter anderem sprechen wir darüber, ob ein Lockdown für Ungeimpfte ausreichen wird, um die vierte Corona-Welle zu brechen.
Ja, zur Stunde rauchen im Bundeskanzleramt vermutlich die Köpfe. Für Sie als Vertreter der Ärzteschaft, was muss denn jetzt sofort und unmittelbar passieren?
Also das, was offenbar beschlossen wird, und das ist ja schon angekündigt worden, ist dieser Lockdown für Menschen, die keine Impfung haben. Das macht auch viel Sinn, weil wir sehen, dass sich hauptsächlich Ungeimpfte derzeit anstecken und die Krankheit auch weiter verbreiten.
Reicht das? Die Zahlen sind beängstigend. Wien beschließt oder hat wesentlich mehr beschlossen. PCR, man kann nicht mehr ins Kino gehen ohne einen PCR-Test. Reicht das? Sollte das nicht auf Österreich weit ausgeweitet werden?
Sie meinen die PCR-Tests?
Zum Beispiel, ja.
Ja, das ist ein Vorschlag von einigen Wissenschaftlern, macht auch viel Sinn. Die würden vorschlagen, dass man dreimal die Woche jeden PCR testet. Im Moment lässt sich das nur nicht umsetzen, weil so viel Testkapazität gibt es nicht. Und dazu muss man sagen, dass wir in Österreich extrem viel testen, international auch. Insbesondere in Wien ist es hochgezogen worden. Also ich arbeite zum Beispiel im AKH, bin dreimal geimpft und werde zusätzlich einmal in der Woche PCR getestet, um ganz auf Nummer sicher zu gehen.
Das klingt jetzt so, als wären Sie mit dem, was heute offensichtlich beschlossen wird, für ganz Österreich sehr zufrieden. Kann das die Wahrheit sein?
Zufrieden kann man erst sein, wenn man nachher sieht, dass die beschlossenen Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Was man sicher zusätzlich braucht, sind Kontaktbeschränkungen. Wir haben vorhin in den Nachrichten gehört, das Homeoffice soll forciert werden. Das ist sicherlich auch eine gescheite Maßnahme, beziehungsweise die Kontakte sollen beschränkt werden, um nach Möglichkeit die Infektionen zurückzudrängen. Das Allerwichtigste im Moment ist das Impfen. Und aber das wissen wir auch aus dem Ausland. Entschuldigung.
Aber Kontaktbeschränkungen dann auch für Geimpfte? Und in welcher Form?
Wird man sehen. Es gibt Vorschläge von Experten und die Politik beschließt das dann und hat die Verantwortung auch dafür gegenüber der Bevölkerung. Also das hat ja eine Diskussion zwischen Experten, Wissenschaftlern und Politik ein bisschen gegeben. Und wir haben unterschiedliche Rollen. Die Experten machen Vorschläge, müssen sich aber nicht den Kopf zerbrechen, ob das auch umsetzbar ist und was es zur Folge hat politisch. Wir gehen da meistens weiter. Das heißt, das, was man vorschlägt, ist sicherlich etwas Weitergehendes als das, was die Politik beschließt und bei der Bevölkerung auch umsetzen kann.
Jetzt kommen aus den Spitälern ja wirklich schon geradezu Verzweiflungsschreie von den behandelnden Ärzten oder auch von den Stationsschwestern. Da gab es gestern im Mittagsjournal ein sehr berührendes Interview. Wie ist denn da die Lage jetzt, gerade jetzt schon? Sind da Intensivstationen teilweise voll? Müssen die Patienten da wirklich auch schon vielleicht dann ausweichen, verlegt werden? Was ist da Ihre Prognose?
Die Wahrheit ist, dass Intensivstationen auch ohne Pandemie voll sind. Die sind so dimensioniert, dass sie voll sind. Dort liegen Unfallopfer, Menschen nach Herzinfarkt, nach großen Operationen etc. Das, was man jetzt macht, ist alles, was man irgendwie verschieben kann und was nicht unmittelbar und sofort notwendig ist, dass man die Menschen behandelt wie nach einem Unfall. Das verschiebt man, was natürlich zu Engpässen und zu Schwierigkeiten führt. Und in den Bundesländern mit den besonders hohen Infektionszahlen haben wir auch von den Kollegen gehört, da wird es jetzt schon sehr eng.
Sie wirken sehr gelassen, das ist vielleicht die Aufgabe des Ärztekammerpräsidenten. Aber wenn Sie jetzt sagen, Intensivstationen sind immer voll und es werden jetzt gewisse Operationen, Behandlungen bereits verschoben. Das ist das schon eine Form von Triage, um zu erklären, was Triage ist. Triage heißt, man muss sich entscheiden für den einen oder anderen Patienten, im Extremfall, wen man am Leben erhält oder wenn man die lebensnotwendigen Maßnahmen gibt. Und wenn Sie sagen, es werden Sachen verschoben, wir kennen die Statistiken aus den vergangenen beiden Jahren, Übersterblichkeit auch deshalb, weil bestimmte Dinge nicht mehr gemacht wurden. Ihre Gelassenheit dennoch?
Hoffe ich nicht, dass das wirklich solche Konsequenzen hat. Man bemüht sich natürlich, solche Eingriffe zu verschieben, die man auch verschieben kann. Wenn die Situation sich zuspitzt, dann muss man Prioritäten setzen. Wobei der Engpass in den Intensivstationen jetzt nicht das physische Bett oder die Maschine ist, sondern das Personal, das speziell ausgebildet ist. Man braucht eine langjährige Ausbildung, um dort entsprechend eingesetzt werden zu können. Und da wird es vermutlich auch zu Engpässen kommen. Deshalb die große Hoffnung, dass die Zahlen zurückgehen und dass die Maßnahmen, die man ja auch schon diese Woche gesetzt hat, wie 2G, entsprechende Wirkung zeigen.
Aber die Frage ist doch, ist die Frage tatsächlich, wenn die Situation sich zuspitzt auf den Intensivstationen oder nur wann sie sich zuspitzt, weil wir kennen ja alle die Zahlen und es wird eben erst zeitverzögert auf den Intensivstationen aufschlagen. Sie sagen, wenn das passiert, dann muss man sozusagen auswählen. Wann rechnen Sie damit, dass es so weit sein wird?
Ich kann Ihnen jetzt keinen Zeitpunkt nennen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Aber so wie es im Moment ausschaut, laufen wir Gefahr, dass es zu Triagen kommt. Und das heißt, die Menschen, die die besten Chancen haben, die Behandlung gut zu überleben, denen, die werden behandelt und andere, die man auch behandeln könnte, werden nicht behandelt und das ist eine Situation, die wir alle nicht wollen und wo wir sehr hoffen, dass es nicht dazu kommt.
Als Goldstandard gilt inzwischen nicht nur die Impfung, sondern der dritte Stich. Erfahrungen international dazu. Dennoch gibt es in Österreich eine sehr unübersichtliche Situation. Mhm. Bis vor kurzem bekam man nirgends, außer in Ausnahmefällen, vor Ablauf von 6 Monaten oder nur unter bestimmten Bedingungen den dritten Stich, ab Montag, glaube ich, in Wien, nach 4 Monaten. Warum gibt es keine bundeseinheitliche Regelung, beziehungsweise die Frage an Sie, warum fordern Sie nicht vehement als Vertreter der Ärzteschaft eine bundeseinheitliche Regelung und vielleicht auch diese 4-Monats-Regelung?
Also wir haben sehr zeitig auch darauf hingewiesen, wie wichtig dieser dritte Stich ist. Und zwar weiß man das aufgrund von Erfahrungen in Israel. Israel war das Land, das ganz früh geimpft hat. Und die sind auch sehr früh draufgekommen, dass nach 6 Monaten, die haben hauptsächlich den Pfizer-Impfstoff verwendet, der Impfschutz nachlässt und es zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommt. Und in derselben Situation wie Israel vor 2,5 Monaten, was sind wir jetzt? Die haben eine sehr hohe Zahl an Infektionen gehabt. Und die Maßnahme, die sie gesetzt haben, war sehr rasch, diese dritte Impfung allen anzubieten. Dort war es nach 6 Monaten. Es gibt auch Hinweise, dass der Astra-Impfstoff nach 4 Monaten an Wirkung nachlässt. Das heißt, die Empfehlung an alle, die vor 4 Monaten oder länger eine Astra-Impfung, die zweite Astra-Impfung bekommen haben, holen Sie sich bitte unbedingt die dritte Impfung. Und alle anderen holen Sie sich nach 6 Monaten, nach der zweite Impfung, eine dritte Impfung. Das schützt vor Impfdurchbrüchen und das führt auch dazu, dass diese Zahlen wieder sinken werden. Weil das, was wir nicht wollen, ist, dass zu den Ungeimpften, die sich anstecken, auch noch die Geimpften, die aus dem Impfschutz rausgefallen sind, dazukommen. Und man kann durch diese dritte Impfung vieles bewirken. Und ja, es ist notwendig, dass man das österreichweit umsetzt und empfiehlt, aber das ist auch der Fall inzwischen.
Aber heißt das jetzt, nach 4 Monaten wie in Wien, österreichweit, wäre das, was Sie als Ärztekammerpräsident eigentlich wollen, fordern?
Für den Astra-Impfstoff, ja.
Nur für Astra, nicht für
den anderen. Bei den anderen gibt es auch Hinweise, dass eine zu frühe dritte Impfung zu weniger Antikörperbildung führt. Also dort sind es 5 bis 6 Monate.
Aber ist denn diese klare Botschaft auch schon bei allen Ärztinnen und Ärzten angekommen? Also ich kann aus dem eigenen Umfeld berichten, eine enge Bekannte in der Steiermark wollte nach 4 Monaten nach der Astra-Impfung den Drittstich, da hat die Hausärztin gesagt, na, warten wir, sonst gilt's nicht. Muss da nicht die Ärztekammer auch sagen, einheitlicher Leitfaden, alle unsere Hausärztinnen und Ärzte sagen das Gleiche, passiert derzeit offenbar nicht.
Also wir haben das mit dem dritten Stich nicht nur unter den Ärzten, sondern allgemein sehr früh gesagt. Und es hat letzten Dienstag auch das österreichische Impfgremium so eine Empfehlung abgegeben. Das mit den 4 Monaten ist neu, da haben Sie recht. Und das gehört natürlich entsprechend kommuniziert. Gelten tut es schon. Also die Information war nicht richtig.
Vielleicht eine ganz praktische Frage, die viele Menschen beschäftigt, die sich jetzt schützen wollen mit dem dritten Stich. Ab wann funktioniert das sozusagen? Wenn ich den dritten Stich habe, bin ich dann sicher und kann
zur Party? Es dauert ein paar Tage. Also mit der Party würde ich einige Tage warten. bis zu 2 Wochen, bis sich die Antikörper entsprechend gebildet haben. Aber man hat, und das hat man auch in Israel gesehen, einen recht stabilen Schutz vor der Infektion. Und das ist es, was wir erreichen wollen.
Warum ist Österreich so langsam mit der Kinderimpfung? Es gibt Länder, zum Teil in den USA, wo ab, glaube ich, 3 Jahren geimpft wird. In Österreich sind wir noch immer bei 12. Man kann in Ausnahmefällen früher impfen. Aber es scheint medizinisch global inzwischen klar zu sein, dass eine Impfung ab 3 Jahren nicht schadet, sondern nützt. Die konkrete Frage wiederum an Sie. Würden Sie empfehlen, dass Österreich impft Kinder ab 3 Jahren?
Also es ist so, dass die Impfungen ab 12 zugelassen sind und die Europäische Zulassungsbehörde hat noch keine Zulassung für Kinder unter 12 bewilligt. Das heißt, es gibt keine Empfehlung, unter 12 Jahren zu impfen. In Amerika gibt es eine Zulassung zwischen 5 und 12 und ich erwarte mir diese Zulassung in Österreich, sobald die europäische Behörde hier ein grünes Licht gibt. Und das sollte in den nächsten Tagen der Fall sein. Was es sehr wohl gibt, ist ein sogenannter Off-Label-Use. Das heißt, einige Ärzte impfen auch Jüngere als 12-Jährige. Und ab morgen gibt es auch in Wien die Möglichkeit, in einer Impfstraße Off-Label Kinder zwischen 5 und 12 Jahren impfen zu lassen. Ich glaube, dass das viel Sinn macht. Man hat Erfahrung damit. Die Impfung ist sicher und wirkungsvoll. Und ich bin überzeugt davon, dass innerhalb der nächsten Tage diese EMA-Zulassung kommt und dass dann auch die Empfehlung ausgesprochen wird. Derzeit ist es nur eine Möglichkeit, dass man die Kinder impfen lässt, bei einer entsprechenden Aufklärung durch die Kinderärzte.
Aber Herr Sikkaresch, das ist für mich als Mutter auch eine doppelte Botschaft, weil Sie sagen einerseits, naja, warten wir auf die Zulassung und andererseits sagen Sie, es ist eh gut, dass man sie jetzt schon impfen lässt. Also ganz konkret, soll ich jetzt warten, bis die Zulassung kommt oder soll ich meine Söhne 4 und 9 morgen in Wien impfen lassen?
Die Sache ist die, dass wir in Österreich bis jetzt uns immer an die Zulassung durch die europäische Behörde gehalten haben. Und von dem möchte man jetzt prinzipiell nicht abgehen. Aber die Möglichkeit gibt es natürlich. Bei dem 4-Jährigen fehlen die Studien dazu und da wüsste ich auch nicht, dass es irgendwo eine Zulassung gäbe. Ab 6 Jahren gibt es das in Amerika und da wird es auch bei uns empfohlen werden, sobald die europäische Zulassung da ist. Im Individualfall sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt, der kann das am besten beurteilen. Der Kinderarzt ist Spezialist dafür. Es hat einige Zeit auch gedauert, bis man die Dosierung dieser Impfung bei den Kindern herausgefunden hat, weil die volle Erwachsenendosis, die wollte man den Kindern doch nicht
aber
geben.
Aber es wirkt ein bisschen so, als wollte man so die Verantwortung abschieben auf die Eltern und sagen, na, wir warten lieber auf die Behörde. Aber natürlich im Fall, ganz konkret, ist es denn jetzt unverantwortlicher, meine Kinder sozusagen diesem Infektionsrisiko auszusetzen, Kindergarten, Schule, oder ist es unverantwortlicher, quasi auf eigene Faust meine Kinder impfen zu lassen?
Also die Empfehlung kommt mit der Zulassung durch die Behörde. Wenn Sie mich fragen, ob ich meine Kinder impfen lassen würde, ich muss dazu sagen, ich habe keine Kinder, ich würde sie impfen lassen.
Aber Sie rechnen mit einer Zulassung in den nächsten Tagen?
Ganz konkretes davon aus.
Zeitfenster?
Circa 14 Tage.
Handeln wir uns langsam zur Impfpflicht. Heikles Thema, emotionales Thema. Wir bekommen, glaube ich, Sie, wie wir auch, immer wieder Reaktionen darauf, wenn wir nur darüber sprechen. Gesundheitsminister Mückstein hat vor 2 Tagen eine Impfpflicht für alle im Gesundheitswesen tätigen Menschen angekündigt. Die Ärztekammer begrüßt das. Allerdings ist sehr viel rundherum unklar, wann das sein wird. Auch die Frage, ob das zu Engpässen führen würde beim beim Personal. Die Patientenanwältin Sigrid Pilz schreibt in einem Tweet, wir sollten Sie heute dezidiert fragen, ob das auch für eine Impfpflicht für alle niedergelassenen Ärzte ist. Generell, wie stehen Sie dazu, sehr speziell auch für niedergelassene Ärzte?
Ja, selbstverständlich. Also niedergelassene Ärzte sind eine wichtige Stütze des Gesundheitssystems und gehören zum Gesundheitspersonal, so wie das Personal in den Ordinationen. Und es geht hier in erster Linie darum, dass Menschen geschützt werden vor Infektionen, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem zum Beispiel, nach Transplantationen, die schwere Medikamente nehmen und die Gefahr, dass man sich ansteckt durch Gesundheitspersonal, die gehört minimiert. Und es war bis jetzt auch immer so, dass bei der Einstellung der Impfstatus abgefragt wurde. Also Personal zum Beispiel in den Wiener Spitälern, wenn es eingestellt wird, muss geimpft sein. Und das gilt auch für Masern und Grippe. Deshalb macht es viel Sinn, dass das Gesundheitspersonal geimpft ist und ein ungeimpftes Gesundheitspersonal, das bei diesen hohen Zahlen sich sehr leicht anstecken kann, stellt natürlich eine Gefährdung der Patienten dar.
Ist es nicht grob fahrlässig, dass das jetzt erst passiert?
Nein, das ist deshalb nicht grob fahrlässig, weil natürlich die Gefahr auch mit der Zahl der Infizierten zusammenhängt. Also je mehr Infizierte ich habe, umso größer ist das Risiko, dass man sich ansteckt und ansteckend ist. Aber prinzipiell haben Sie recht, gehört eine Impfpflicht ins Gesundheitswesen, nicht nur ins Gesundheitswesen. Bei Pädagogen zum Beispiel würde das ja auch viel Sinn machen. Ich möchte auch nicht, dass ein ungeimpfter Lehrer Schüler, die man noch nicht impfen kann, ansteckt.
Bleiben wir noch ganz kurz bei den Hausärzten. Das heißt, verstehen wir Sie richtig, alle Hausärzte müssen ab sofort die Corona-Schutzimpfung haben. Wer wird das kontrollieren? Weil natürlich im Spitalswesen ist es anders, aber bei einem Hausarzt, wie wird das gehandhabt? Wie wird die Ärztekammer da vorgehen?
Also ab sofort gilt das meines Wissens nach noch nicht. Vielleicht hören wir das bei der Pressekonferenz. Aber an sich macht es natürlich Sinn, dass Ordinationen geschützt sind, indem das Personal dort geimpft ist. Ab wann das gilt, weiß ich nicht. Und die Kontrolle, die Details gehören noch besprochen.
Aber wird die Ärztekammer eine Rolle spielen bei der Kontrolle?
Die Ärztekammer wird sich einbringen, wo sie sich positiv einbringen kann und gerne auch mithelfen. Sie haben recht mit Ihrer Frage, die Kontrolle und die Umsetzung ist natürlich noch ein bisschen ein Fragezeichen. Also das hat der Minister nicht dazu gesagt, wie
was
man das machen soll.
Was sagen Sie einer Hausärztin, die auf Homöopathie spezialisiert ist
und sich sagt, nicht impfen lässt?
Ja, was passiert dann?
Ich gehe davon aus, dass sie nicht ordinieren darf.
Das heißt, Sie würden als Ärztekammerpräsident sagen, darf nicht ordinieren, wenn nicht geimpft, auch abseits der gesetzlichen Regelungen, ganz klar.
Nein, nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten natürlich. Aber ich kann Ihnen schon sagen...
Naja, Juspraktikanten, die könnten Sie wahrscheinlich auch den Entzug im Rahmen der Ärztekammer fordern.
Nein, ich kann jetzt nicht von jedem, der sich nicht impfen lässt, die Berufsberechtigung entziehen. Da gibt es Möglichkeiten, zu einem Gericht zu gehen und jedes Gericht wird den Kollegen Recht geben. Wenn aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass sie eine verpflichtende Impfung vorsehen, dann kann es Konsequenzen geben. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir hatten in Wien leider einen Kollegen, der sich verspätet impfen lassen wollte, sich angesteckt hat, den Hausarzt, und leider auch verstorben ist an der Krankheit. Es geht hier nicht um Zwang, es geht darum, dass man die Kollegen und das Personal vor allem in den Ordinationen davon überzeugt, dass eine Impfung Sinn macht, um sich selber zu schützen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man schwer krank wird nach einer Infektion, eine ganz geringe ist und dass man vor allem die Patientinnen und Patienten schützt.
Sie sagen, es geht nicht um Zwang, vielleicht gab es zu wenig Zwang ganz allgemein in den letzten beiden Jahren. Damit sind wir eigentlich bei der Frage nach der generellen Impfpflicht. Mhm. Sie haben sich immer wieder für eine Impfpflicht ausgesprochen. Allerdings habe ich von Ihnen noch nicht gehört, eine generelle Impfpflicht jetzt für die gesamte Bevölkerung. Würden Sie das zu dem derzeitigen Zeitpunkt so klar sagen?
Medizinisch macht es Sinn. Ich habe das öfter gesagt. Aber es ist Entscheidung der Politik, ob man so etwas beschließt oder nicht.
Aber
es
Sie
geht auch rechtlich.
Als Präsident der Ärztekammer diese Forderung an die Politik stellen. Also so sehr lasse ich Sie da jetzt nicht aus der Verantwortung, verzeihen Sie.
Ich denke, dass die Impfpflicht sinnvoll ist und dass die Impfpflicht auch helfen würde, diese Zahlen zu drücken, die Infektionszahlen zu drücken. Also aus medizinischer Sicht absolut. Man muss abwägen, wie die Reaktion in der Bevölkerung ist, wie man das umsetzt und erzwingt. Ich meine, es ist dann schon eine Frage, ob man jemanden fesselt und ihm dann die Spritze gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass Ungeimpfte halt massive Nachteile auch im Beruf haben, dass sie ohne Entgelt nach Hause geschickt werden können, weil sie eine Gefahr für die anderen in ihrem Umfeld darstellen.
Sie haben auch mal vorgeschlagen, einen Steuerbonus für Geimpfte. Interessiert sich ja auch viele. Was sind denn da Ihre konkreten Vorstellungen?
Also die Idee ist, dass man Bonifikationen für Geimpfte findet. Und da hat es zum Beispiel diese Lotterie im Burgenland gegeben, die sehr erfolgreich war. Da sind Autos verlost worden oder werden verlost. Und ähnlich haben wir das mit dem Steuerbonus gesehen, dass man Bonifikationen für eine Impfung zur Verfügung stellt. Ein Vorteil für jemanden, der geimpft ist, vielleicht ein kleiner Motivationsschub. Wobei eigentlich die Motivation, gesund zu bleiben, die höchste sein sollte. Also, aber wir sehen jetzt, dass zum Beispiel diese 2G-Regel auch dazu geführt hat, dass viele Menschen impfen gehen. Und offenbar ist das Verbot, ein Schnitzel im Wirtshaus zu essen, auch ein Motivationsschub zur Impfung. Also alles, was die Menschen motiviert, sich impfen zu lassen, ist meiner Meinung nach gut.
Wir sind ja jetzt sozusagen mitten im Auge des Orkans mit den Infektionszahlen, die wir jeden Tag sehen. Vielleicht ein bisschen früh für diese Frage, aber trotzdem ein Schritt zurück. Wie konnte es so weit kommen? Wo ist der zentrale Fehler passiert, Ihrer Meinung nach, dass wir jetzt in dieser Situation sind?
Ja, es ist Fehler passiert. Wir sind in einer Situation wie viele andere Länder auch, aber es gibt Länder, die in einer besseren Situation sind. Und ich habe hier die Liste, zum Beispiel Frankreich, Spanien, Portugal, Italien. Und was macht den Unterschied zwischen den Ländern und uns? Die haben eine Durchimpfungsrate von 80% und mehr und wir haben derzeit eine Durchimpfungsrate von 65%.
Ja, aber wer ist daran schuld, dass nicht mehr Menschen geimpft sind?
Ich glaube, also ich habe mir die Frage überlegt, was ist der Unterschied, was macht den Unterschied, dass die Franzosen, Spanier und Portugiesen sich eher impfen lassen als die Österreicher. Und der große Unterschied war, dass dort die Spitäler übergegangen sind, dass man dort wirklich Bilder gesehen hat von infizierten, leidenden, kranken Menschen, die keine adäquate Versorgung bekommen haben. Und das bei uns glücklicherweise bis jetzt nicht der Fall war.
Das heißt, wir haben noch nicht genug gelitten. Wird das passieren in den nächsten Wochen?
Ich hoffe, nein. Ich hoffe, dass es uns gelingt, die Menschen zum Impfen zu motivieren, mit guten Argumenten. Und alle, die Sorgen haben, die Ängste haben, die Fragen haben, sollen sich mit den Ärzten ihres Vertrauens beraten, mit den Hausärzten, die impfen in den Ordinationen, die können die Fragen beantworten. Und ein Problem sind sicher auch Fake News. Sie haben das sicher auch verfolgt. In den Social Media kursieren Fake News, wie zum Beispiel, man wird von der Impfung impotent oder junge Frauen können nie wieder ein Kind bekommen, wenn sie sich gegen Corona impfen lassen. Das ist ein Unsinn. Leider glauben es einige. Und da sollten wir gemeinsam alles daran setzen, hier aufklärend zu wirken. Und ein Problem sehe ich schon auch im Herrn Kickl und der FPÖ, die sehr eigenartige Nachrichten verbreitet haben.
Gutes Stichwort. Also einerseits sagen Sie, hat wahrscheinlich was für sich. Länder, die es schlimmer erwischt hat, die Menschen sind eher bereit, sich impfen zu lassen. Es gibt allerdings eine lange Liste von Ländern, in denen die Impfquote hoch ist, obwohl es dort niemals zu zum massenhaften Sterben kam. Ein Problem haben Sie angesprochen, Sie haben das Problem Kickl genannt, man kann es auch FPÖ nennen, und dass das in Oberösterreich die Situation besonders dramatisch ist, mag auch damit zusammenhängen. Es kann allerdings natürlich auch an der Kommunikation der Politik liegen, wenn der ehemalige Bundeskanzler und noch Parteichef der Volkspartei im Sommer sagt, dass für die Geimpften die Pandemie vorbei ist, dann wirkt das am heutigen 13.11. irgendwie lächerlich. Frage: Kommunikation der Politik fahrlässig gewesen, zu wenig Druck oder vielleicht auch nicht früh genug Maßnahmen getroffen?
Vielleicht hätte er dazu sagen sollen, dass für die Ungeimpften die Pandemie gar nicht vorbei ist.
Das hat der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg jetzt vor 2 Tagen drastisch gesagt. Sehr spät.
Ja, also im Nachhinein ist es immer leicht, Kritik zu üben. Und wahrscheinlich machen wir alle Fehler, so auch die Politik. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass sich die verantwortlichen Politiker sehr bemüht haben und ihr Bestes tun, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen, im Bund sowie auch in Wien.
Aber wenn wir kurz bei dieser Aussage bleiben, bei diesem Zitat, die Pandemie ist für die Geimpften vorbei, das war am 12. Juli, wir haben es jetzt extra nachgesehen in New York. Hat das vielleicht damals nicht besser gewusst? Hätten Sie es damals besser gewusst?
Also im Sommer haben die meisten Experten schon gewarnt, dass es zu einem Anstieg kommen kann, weil wir ca. 3 Millionen ungeimpfte Österreicherinnen und Österreicher haben, die sich mit dieser neuen Delta-Variante sehr leicht anstecken. Und diese Gefahr besteht natürlich immer, es sind jetzt ein bisschen weniger Ungeimpfte, weil es gelungen ist, mehr Menschen zu impfen. Aber 65% Durchimpfung ist zu wenig. Die 80% sollten wir erreichen.
Wir sind eher ein bisschen überrascht, dass Sie so milde sind zur Politik, weil es hat zum Beispiel auch für Aufsehen gesorgt, jetzt vor einigen Tagen Salzburgs Landeshauptmann Haslauer, der gesagt hat, na, die Virologen wollen am liebsten alle Leute einsperren, um dann einen Tag später zu sagen, naja, war jetzt einmal pointiert formuliert. Sie als Vertreter der Ärzteschaft haben das kritisiert, aber muss er sich entschuldigen?
Also die Aussage war natürlich nicht richtig. Es gibt Wissenschaftler, die Regierung und auch die Stadt Wien beraten. Das sind hochrangige Wissenschaftler, auf deren Rat aber auch gehört wird. Und ich möchte Sie vielleicht auch ein bisschen vor den Vorhang holen. Zum Beispiel der Präsident des Obersten Sanitätsrats und Rektor der MedUni, der Professor Müller oder der Vizerektor Wagner oder in Wien ist es der Professor Binder. Das sind Wissenschaftler, die ein Leben lang nichts anderes gemacht haben, als wissenschaftliche Literatur zu lesen, aber auch zu schreiben, die international vernetzt sind, die sich gut auskennen und die Regierung beraten haben und beraten. Und die Regierung hat auf ihren Rat gehört. Also es stimmt nicht, dass auf den Rat von Wissenschaftlern nicht gehört wird. Was wir nicht wollen, ist, dass man die Kompetenz der Wissenschaftler in Frage stellt. Ich hoffe, dass das der Herr Landeshauptmann nicht so gemeint hat. Aber wir müssen gemeinsam hier arbeiten, um eine Lösung zu finden. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, die Rollen sind unterschiedliche.
Ich muss das wiederholen, was Sie gerade gesagt haben. Sie sind sehr milde mit der Politik. Also gerade die vergangene Woche hat viele Leute vor den Kopf gestoßen. Ein Bundeskanzler, der das Gegenteil von dem sagt, was der Gesundheitsminister 5 Minuten später sagt. Und dann widerspricht sich der Bundeskanzler daraufhin noch einmal. Ehemaliger Bundeskanzler, der immer wieder betont hat, er lasse sich von vielen Experten beraten und dann stolz dazu gefügt hat, dass er aber nicht unbedingt auf Experten hört. Wie ist es denn mit den Ärzten und Ärztinnen in der Kommunikation in den vergangenen beiden Jahren gewesen? Haben Sie den Eindruck, dass die Ärzte mit der nötigen Werf und schulmedizinisch fundiert allen eingeredet haben, ihr müsst euch impfen lassen? Oder hat es da manchmal gefehlt?
Vielleicht zum Ersten. Die Politik hört auf die Experten. Das wollte ich damit sagen. Also es stimmt nicht, dass sie nicht auf die Experten hören. Und natürlich haben sie Fehler gemacht und kann man alles besser machen.
Zwischenfrage, 14.000 Neuansteckungen jetzt. Und die Expertinnen hatten vor Monaten gesagt, es wird dorthin kommen. Hat die Politik wirklich auf die Experten gehört?
Naja, das stimmt schon. Wir haben das gesagt oder man hat das gesagt. Aber was man dann schon gesehen hat, ist, dass wir eine Parallelbewegung hatten über viele Wochen. Mhm. Und da haben viele gehofft, dass es zu diesem explosionsartigen Anstieg der Infektionen nicht kommt. Das war zwar unrealistisch, diese Hoffnung. Und die wenigsten können sich das vorstellen, was so ein Schneeballeffekt bedeutet, beziehungsweise ein exponentieller Anstieg. Und den erleben wir jetzt leider. Und ich hoffe doch, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen und dass wir das eindämmen können. Die Ärztinnen und Ärzte selber sind Berater ihrer Patientinnen und Patienten. Wir wissen, dass Hausärzte zum Beispiel von 95% der Patientinnen maximal geschätzt werden. Und natürlich ist es wichtig, sich dort beraten zu lassen, weil man dort das entsprechende Vertrauen hat. Und ich kann auch nur dazu einladen, vertrauen Sie Ihrem Arzt und nicht dem Internet.
Aber hat nicht genau da offenbar die Hausärzteschaft versagt, wenn Sie sagen, die Menschen vertrauen eh den Hausärzten, da warum sind die Menschen nicht geimpft? Also vertrauen Sie den Hausärzten vielleicht doch nicht so oder raten die Hausärzte nicht eingehend zur Impfung, weil irgendwo muss es ja passiert sein.
Nein, die Hausärzte raten natürlich zur Impfung, sind selber fast alle geimpft. Und sonst wäre es auch nicht gelungen, 2/3 der Bevölkerung zu impfen. Also da gibt es schon Länder, die noch viel weiter unten sind. Aber ich gebe Ihnen recht, unter den westlichen Ländern sind wir nicht gut.
Aber das widerspricht doch total Ihrer These, dass die Menschen dem Hausarzt zu vertrauen. Weil ich glaube auch, dass die meisten Hausärzte wohl zur Impfung raten würden. Mhm. Warum sind dann so viele Menschen nicht geimpft? Die vertrauen eben offenbar nicht dem Hausarzt.
Ja, das, leider gibt es einige, die dem Herrn Kickl mehr vertrauen als dem Hausarzt.
Mhm. Aber sehen Sie da keinen Aufholbedarf auf Seiten der Hausärzte?
Ich glaube, dass die ihr Bestes tun, um die Patienten adäquat zu versorgen und auch adäquat und optimal zu informieren und zu motivieren.
Es gibt Umfragen, valide Umfragen, dass die Österreicher nicht besonders an wissenschaftliche Erkenntnisse glauben. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit für die niedrige Impfrate in einem Land mit hoher Bildung nämlich wäre schon und durchaus, dass ein gewisses Laissez-faire mit nicht schulmedizinischer Betreuung in Österreich. Bei der Recherche für die heutige Pressestunde haben wir uns so ein bisschen angeschaut, was die Ärztekammer oder was Sie, Herr Präsident Sekeresch, denn so sagen, es ein bisschen ein zwiespältiges Bild. Es gab einen Lehrstuhl für Homöopathie in Wien, den gibt es jetzt nicht mehr. Die Homöopathische Gesellschaft hat sich mal auf Sie berufen, weil die Patienten, Anwältin Sigrid Pilz diese Homöopathie-Gesellschaft angegriffen hatte. Aber etwas sehr Konkretes. Mhm. Es gibt von der Österreichischen Ärztekammer zum Beispiel ein Diplom für komplementäre Medizin und im Speziellen für anthroposophische Medizin. Jetzt werden wir nicht lange erklären können, was anthroposophische Medizin ist, aber wenn Sie es googeln, kommen Sie zum Beispiel auf der Seite der anthroposophischen Gesellschaft sehr schnell zu Dingen wie Misteltherapie der Karzinomkrankheit und Ähnliches. Liegt es nicht vielleicht wirklich daran, dass die Ärztekammer oder die Öffentlichkeit oder auch die Politik den Ärzten sehr viel durchgehen lässt? Und wie kann man rechtfertigen, das, was da in dieses ÖRK-Diplom für anthroposophische Medizin und damit für Misteltherapie gegen Karzinomkrankheiten?
Danke für die Frage. Also die Sache ist die, dass wir sehr bewusst diese komplementärmedizinischen Ansätze auch in Ausbildungen gepackt haben. Warum haben wir das gemacht? Und die Mehrheit der Kollegenschaft in der Ärztekammer hat das auch für gut befunden. Warum haben wir das gemacht? Weil ein Arzt sehr wohl abschätzen kann, mit welchem Therapieansatz er arbeitet. Und er auch beurteilen kann, ob ich mit der schulmedizinischen Behandlung weiterkomme oder ob vielleicht eine alternative oder komplementärmedizinische Therapie einen Erfolg bringen könnte. Und da gehört zum Beispiel auch Akupunktur dazu, nur um ein bisschen wegzukommen von der Anthroposophie. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würde das abwandern in die Hände von Wendern, Wunderheilern, selbsternannten Heilern. Und das wäre wirklich gefährlich für die Patienten. Weil da würden Patienten, die mit schulmedizinischen Methoden gut behandelt werden können, eventuell nicht behandelt werden.
Aber heißt das konkret, Sie fördern Bereiche, die nicht schulmedizinisch sind und wo wissenschaftlich schlicht nur der Placebo-Effekt Wirkung erzeugen kann? Würden Sie sagen, ja, da geht es um den Placebo-Effekt, weil
in
alles andere
Fällen
ist Schulmedizin?
Sicher, aber nicht überall. Also es ist nicht alles Humbug. Ich habe die Akupunktur erwähnt, die gut funktioniert.
Egal, wo Sie hinstechen.
Das weiß ich nicht. Bitte?
Haben Egal, Sie wo Sie hinstechen. Nein, aber es gibt gute wissenschaftliche Studien dazu.
Ja, aber es gibt auch wissenschaftliche Studien, die das belegen. Also es gibt einiges, was belegbar ist. Aber wichtig ist, dass der Arzt abschätzen kann, kann ich jetzt mit einem Antibiotikum eine Lungenentzündung heilen? Oder schicke ich den Patienten mit der Lungenentzündung zum Wunderheiler, der mit irgendwelchen Hokuspokus-Behandlungen den Patienten eben nicht behandelt und er stirbt an der Lungenentzündung. Diese Differenzierung ist wichtig. Und deshalb glauben wir, dass auch diese Behandlungsansätze in die Hände von Ärzten gehören.
Kommen wir vielleicht wieder zurück zum Corona-Thema und wagen einen Blick in die Zukunft. Jetzt vielleicht zuerst mal auch schon ein bisschen weiter, in 5 Jahren, wo werden wir da stehen? Wird es da immer wieder neue Mutationen geben?
Ich hoffe, dass wir in 5 Jahren die Situation insoweit entschärft haben, dass wir es dann mit einer Krankheit so ähnlich wie mit der Influenza zu tun haben. Und ich möchte jetzt auch ein bisschen positive Aspekte hineinbringen. Es gibt zum Beispiel Behandlungsansätze und Medikamente, die sehr weit fortgeschritten in der Entwicklung sind, die vor schweren Krankheiten schützen, inzwischen auch Tabletten. Das erste Medikament war das Remdesivir, das konnte man nur intravenös verabreichen. Es gibt Antikörper, die man intravenös und demnächst auch intramuskulär, also als Spritze, verabreichen kann. Und wenn man das früh, nachdem man sich angesteckt hat, bekommt, zu sich nimmt, dann kann man schwere Verläufe verhindern. Und wir hoffen, dass die Zulassung innerhalb der nächsten Wochen erfolgen wird. Das heißt, das ist schon etwas, wo die Medizin auch große Fortschritte gemacht hat. Und sollte es zu Entwicklungen kommen, wo Resistenzen entstehen, da ist diese Impfstofftechnologie auch etwas Tolles. Übrigens auch ein Österreicher, der die Firma BioNTech gegründet hat, Professor Christoph Huber, der hat das türkische Ehepaar, das die Firma leitet, entdeckt sozusagen. Das waren seine Schüler. Und ich glaube, da können wir auch stolz sein. Und mit dieser Technologie ist es möglich, innerhalb von 6 Wochen einen neuen Impfstoff zu produzieren, der auch gegen mögliche resistente Viren Wirksamkeit hat. Mhm. Das heißt, die Möglichkeiten verglichen zum letzten Jahr sind inzwischen schon vielfältig. Und deshalb finde ich es so schade, dass sich nicht alle impfen lassen.
Werden wir da jetzt eigentlich auskommen ohne Impfpflicht und ohne Lockdown für die Ungeimpften, für die Geimpften auch noch vor Weihnachten?
Ich hoffe schon. Aber sonst sind das die zwei Möglichkeiten, die sehr rasch zu einem Rückgang der Infektionszahlen führen. Wobei rasch auch unter Anführungszeichen, wir haben gelernt, dass das einige Tage auf jeden Fall dauert, bis Maßnahmen Wirkung zeigen. Und wie gesagt, die Hoffnung ist, dass die Maßnahmen, die man jetzt gesetzt hat, auch bald Wirkung zeigen.
Vielleicht nochmal zu dieser Langfristperspektive, die, glaube ich, viele von uns beschäftigt, weil wir in einem Hamsterradl drinnen sind. Es ist Hoffnung, dann passiert wieder was, dann ist wieder Hoffnung. Mit Christoph Huber haben wir auch gesprochen, immer wieder. Und er ist so gelassen, aber als Wissenschaftler, wie Sie es darstellen, er sagt, die Impfung ist so schnell zu adaptieren, dass es keine Gefahr bestünde. Hier würde in diesem Zusammenhang eine Mutation auftreten, die nicht beherrschbar ist. Dennoch, ist das wirklich mit der normalen Influenza oder mit der Influenza vergleichbar, eine wesentlich ansteckender und letaler? So ganz klar ist mir nicht, wie wir da aus diesem Teufelskreis rauskommen sollen.
Derzeit ist es nicht vergleichbar. Es ist wesentlich ansteckender und wesentlich mehr Menschen erkranken schwer. Und wir haben keine Behandlungsoption, also keine kausale Behandlungsoption. Ich habe jetzt in die Zukunft gesehen und ich hoffe, dass wir diese Behandlungsoptionen haben und dass wir damit dieser Krankheit die Schärfe nehmen, beziehungsweise erreichen können, dass wir die Zahl der schweren Fälle reduzieren oder idealerweise auf null senken. Derzeit ist es gar nicht vergleichbar. Es ist eine Krankheit, die wir nicht gekannt haben, die wir noch immer zu wenig kennen und wo wir auch nicht vorhersagen können, wer schwer erkrankt und wer nicht. Das ist auch ganz schwierig. Und wo wir bei der Behandlung auch viele Fragezeichen haben, obwohl wir viel dazugelernt haben seit letztem Jahr. Deshalb habe ich diese kausalen Behandlungsoptionen erwähnt, weil sie eine Chance sind und weil ich hoffe, dass sie der Krankheit das Gesicht nehmen.
Sehr optimistisch könnte man ja auch sagen, dass die Entwicklung der Impfstoffe, das viele Geld, das da investiert wird, vielleicht auch einen Schub für die Medizin insgesamt geben wird. BioNTech hat ja eigentlich ganz was anderes entwickelt, nämlich wollte individuelle Krebstherapien und Krebsimpfungen entwickeln. Also die positive Sicht wäre, Impfungen gegen Dinge, die bisher in großem Maße letal waren, antivirale Medikamente, die es bisher nur in sehr geringem Ausmaß gab. Vielleicht sollte man da auch gar nicht zu kritisch sein. Dadurch, das, was die Wissenschaft da in den vergangenen und die Industrie in den vergangenen 1,5 Jahren geschafft hat, ist unglaublich. Christoph Huber, den Sie gerade nannten, ist ein österreichisches Vorbild dafür. Und auf der einen Seite waren wir zwar überrascht, dass zum Beispiel die Impfwirkung relativ schnell nachlässt und dass dass die Impfdurchbrüche im hohen Maße da sind. Umgekehrt ist es aber so, dass die Impfwirkung als solche, diese 90%, überraschend hoch waren. Ist das alles ein Durchbruch? Also werden es Optimismus oder noch Pessimismus mitten in dieser Krise?
Nein, das ist toll. Also wenn wir das nicht gehabt hätten, wären wir jetzt in einer ganz anderen und viel schlimmeren Situation. Diese Wirkung der Impfung ist sichtbar. Die Impfung ist sicher und die Impfung ist wirkungsvoll. Und wie gesagt, man sieht an den Zahlen, dass in den Ländern, wo viel geimpft wird, die Infektionszahlen auch niedrig sind. Und das muss man kommunizieren und man muss die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen.
Vielleicht noch kurz, wir wollen nämlich nachher noch das Thema Sterbehilfe ansprechen, ein großes und wichtiges Thema. Kurz noch Long-Covid, 900.000 Infektionen hat es bisher gegeben in Österreich und sehr häufig gibt es eben auch diese Langzeitfolgen Long-Covid. Es gibt eine aktuelle Studie, wonach die Hausärzte zu wenig darüber Bescheid wissen und eigentlich nicht genau wissen. Die Leute werden dann auf eine Odyssee geschickt. Was halten Sie von der Idee, dass man da sozusagen auch eine Liste erstellt von Hausärzten, die dann wirklich spezialisiert sind? So etwas gibt es in Deutschland?
Was es gibt, ist eine Zusammenfassung der Symptome und der Behandlungsoptionen. Da gibt es eine Fachgesellschaft, die das erstellt hat. Wir haben das auch publiziert in unserer Zeitung. Wir fordern auch eine Unterstützung bei der Behandlung von diesen chronisch kranken Patienten durch die Krankenkasse. Wir hoffen, dass es dazu kommen wird. Es ist eine wirklich vielfältige Breite an Symptomen von Lungen, Herzkrankheiten, Nervenprobleme, Depressionen, diese Müdigkeit und diese Erschöpfung. Und es ist ganz wichtig, dass die Patienten adäquat versorgt werden. Und da gehört es auch dazu, dass die österreichische Gesundheitskasse entsprechend unterstützt und dass es entsprechende Rehab-Programme gibt. Und natürlich kann man die Spezialisten auch zusammenfassen. Also da gibt es einige, die mehr Erfahrung haben und andere, die weniger, ja.
Ich habe schon angesprochen, wir wollten auf jeden Fall noch das wichtige Thema assistierter Suizid ansprechen, der ab 2022 in Österreich möglich sein wird. Die Ärztekammer hat diesen Gesetzesentwurf begrüßt. Im Wesentlichen geht es da ja auch, ist sozusagen positiv für die Ärztekammer, dass da jetzt keine Ärzte zu irgendwas verpflichtet werden können. Aber Kritiker sehen die Gefahr, dass sterbewillige Betroffene da vielleicht nicht den adäquaten Zugang wirklich dann haben werden. Wie sehen Sie das? Also beispielsweise muss jeder Sterbewillige von einem Arzt mit Palliativdiplom auch betreut werden dann. Gibt es da wirklich genügend von diesen Ärzten auch im hinteren Zillertal?
Ja, also der Verfassungsgerichtshof hat dieses Gesetz notwendig gemacht. Und es gibt gewisse Rahmenbedingungen, auf die wir sehr geachtet haben. Erstens wollten wir verhindern, dass das Ganze ein Geschäftsmodell wird, so wie das in der Schweiz zum Beispiel der Fall ist. Da zahlt man viel Geld und ein Verein wird reich damit, dass man verzweifelte Menschen assistiert, in den Tod begleitet oder ihnen den Tod ermöglicht. Wir haben ein sehr gutes System an Palliativmedizin und wir waren immer dafür, dass man das ausbaut. Und das Zweite, was wir verhindern wollten, ist, dass Druck ausgeübt wird. Sowohl Druck auf den Patienten, der schwer krank ist, als auch Druck auf den Arzt bzw. die Personen, die damit helfen. Und es ist auch gelungen, das zu verhindern. Also,
aber vielleicht so ein Preis dafür, dass dann Leute, die im Caritasheim liegen, im Zillertal, halt gar keinen Zugang haben zu dem, was ihr Recht sein sollte.
Es sollte sich ausgehen. Also wir haben uns die Zahl der Kollegen angesehen, die diese Ausbildungen haben. Es sollte sich ausgehen, aber die Details müssen erarbeitet werden und wir werden das ermöglichen, dass es österreichweit verfügbar ist. Also ich glaube nicht, dass es an dem scheitern wird. Umgekehrt freuen wir uns auch darüber, dass es Zusagen gibt, dass die Palliativmedizin und die Hospizbewegung auch finanziell adäquat unterstützt wird, weil da hat es schon Defizite gegeben in der Vergangenheit.
Es gibt ja in Österreich bei dieser, es ist gut, dass es da endlich eine Regelung gibt. Man spricht auch mit manchen kirchlichen Vertreterinnen, Vertretern in dem Fall vielleicht mehr, weil da es meistens um Männer geht, die sagen, leise sagen, es ist okay, dass es eine Regelung gibt. Dennoch gibt es in Österreich da so den laizistischen Teil und alles, was im Umfeld der Kirche aus 2000 Jahren Evangelium entsteht. Und nicht immer ganz leicht. Wir haben es gerade angesprochen, etwas schwierig dort, wenn diese Ausbildungen im kirchlichen Palliativmedizin, im kirchlichen Spitälern passieren. Sehen Sie da, sehen Sie dies jetzt als eine gute Lösung oder trägt es bei zu einer Spaltung der Gesellschaft?
Nein, die Ausbildung kirchlichen Spitäler sind öffentliche Spitäler, die hier agieren wie jedes andere öffentliche Spital, weil sie auch öffentlich unterstützt werden finanziell. Natürlich ist die katholische Kirche oder die Kirche ja sehr zurückhaltend und der Meinung, dass assistierter Suizid gar nicht stattfinden soll. Wir glauben, dass es wichtiger ist, die Patienten entsprechend zu begleiten. Die Palliativmedizin ist ein Teil der Medizin, der sehr wichtig ist, wo man den Menschen wirklich Schmerzen nehmen kann und wo sie begleitet werden. Also diese Angst, die viele haben, dass man furchtbare Schmerzen hat oder furchtbar leidet, die kann man ihnen nehmen, weil die Medizin natürlich dort auch Fortschritte gemacht hat. Umgekehrt ist es für mich wichtig gewesen, dass niemand gezwungen wird. Also die Idee, dass die Erbtante jetzt gedrängt wird zu einem assistierten Selbstmord, ist etwas, was für mich furchtbar ist. Und wenn man das verhindert hat durch dieses Gesetz, dann ist das gut so.
Aber machen wir es konkret, jetzt gerade auch in Bezug auf die Kirche. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Salzburgs, Erzbischof Franz Lackner, hat gesagt, in kirchlichen Spitälern wird es das nicht geben. Und wenn sich die Mediziner in seinen Häusern, also in den Häusern der, in den kirchlichen Spitälern darüber hinwegsetzen, dann wird es auch Konsequenzen geben. Wie passt das mit dem Gesetz zusammen und was sagen Sie als Ärztevertreter dazu?
Also ich möchte die Ärzte nicht zwingen, hier mitzumachen. Wenn, dann muss das freiwillig erfolgen. Und wie das rechtlich ist, inwieweit die Spitäler die Möglichkeit haben, in ihrem Spital das zu verbieten, das wird man erst sehen. Aber dass es gar nicht möglich sein soll und dass hier ein zahnloses Gesetz gemacht wird, das ist sicher nicht im Interesse des Gesetzgebers. Aber dass das Ganze restriktiv und sehr vorsichtig behandelt wird, das sehe ich als richtig an.
Vielleicht auf einer Metaebene betrachtet, an Sie als Arzt oder als Ärztekammerpräsident. Irgendwie hat das ja auch was mit Corona zu tun. Triage wäre eine Entscheidung zwischen dem einen Tod oder dem anderen Tod. Mhm. Also man muss Menschen sterben lassen, wahrscheinlich in Österreich noch nicht oft passiert. Irgendwie fällt mir dazu auch dann noch die Patientenverfügung ein. Bei einer Patientenverfügung geht es auch dann sehr stark darum, ob man jemanden sterben lässt, der künstlich noch lange am Leben erhalten werden konnte. Und erst recht ist das bei der Sterbehilfe so. Dazu gibt es schon eine konkrete Frage, ist es nicht so, dass Ärzte ohnehin schon derzeit über Leben und Tod, über die Verlängerung des Todes, des Lebens entscheiden müssen, indem sie lebenserhaltende Maßnahmen einfach nicht mehr in dem Rahmen setzen? Ein Beispiel, als mein Vater vor einigen Jahren hochbetagt starb, wurde er nicht mehr auf die Intensivstation verlegt. Ist das nicht längst eine Entscheidung, die Ärzte machen und machen müssen?
Nein, Ärzte möchten Leben verlängern und Leben retten. Ein Leben aktiv zu beenden, ist nicht die Aufgabe eines Arztes und auch nicht das Selbstverständnis der Ärztinnen und Ärzte. Bei solchen Entscheidungen, wie Sie sie nennen, trifft man die Entscheidung, jemanden intensivmedizinisch zu behandeln oder nicht, auch aufgrund der Chance, die so eine Intensivbehandlung gibt. Wenn man keine Chance sieht, jemanden das Leben zu retten oder zu verlängern, dann macht es auch nicht wahnsinnig viel Sinn. Aber eine Entscheidung zwischen Leben und Tod zu treffen, das ist nicht im Interesse der Ärzteschaft. Wir möchten Leben erhalten, kranke Menschen gesund machen.
Ich würde da trotzdem gerne noch einmal konkret zu diesem Gesetzesentwurf zurückkommen, weil ich glaube, dass das viele Menschen auch, die konkret betroffen sind, interessiert. Und es gibt da noch ein wichtiges Detail, es gibt ja auch ein Werbeverbot. Also man darf jetzt gar nicht publik machen, welcher Arzt, welche Ärztin da bereit wäre, auch überhaupt beratende Gespräche zu tätigen. Aber wie soll denn dann eben der berühmte Patient im Caritasheim im Zillertal überhaupt wissen, mit wem kann ich sprechen, weil es ein behandelnder Arzt im in einer kirchlichen Einrichtung wird vielleicht sagen, na, das ist kein Thema. Wie kann er sich selbst helfen dann?
Naja, werben für assistierten Suizid ist etwas, was ich mir auch nicht gut vorstellen kann. Das ist eben das, was ich erwähnt habe, dieses Geschäftsmodell, wie es offensichtlich im Ausland möglich ist, das wollten wir verhindern. Und es wird möglich sein, wenn jemand das möchte, dass er den Zugang bekommt.
Ja, wieder.
Aber bitte?
Wie denn? Also wie kann ein Patient überhaupt erfahren, wenn es eben, gibt es dann eine Liste bei der Ärztekammer? Kann man da Einblick
nehmen? Nein, es ist an sich vorgesehen, dass zwei Ärzte hier beratend tätig sind. Und der erste ist der Hausarzt oder der behandelnde Arzt, den man natürlich ansprechen kann. Der muss aber einen speziell Ausgebildeten zuziehen oder auch jemanden, der ausgebildet ist in Psychiatrie oder Psychologie, um zu beurteilen, ob der Patient in der Lage ist und psychisch in der Lage ist, abzuschätzen, welche Entscheidung er trifft.
Wir sind jetzt schon am Ende der Sendezeit. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ob wir sowas Persönliches fragen können. Wir probieren es einfach. Sie als Arzt...
Können mich alles fragen.
Sie entscheiden, ob Sie antworten. Sie als Arzt, würden Sie das für sich selbst in Erwägung ziehen, assistierten Suizid, oder wären Sie bereit, da beratende Gespräche zu führen?
Nein. Ich würde das deshalb nicht, weil ich weiß, wie gut die Palliativmedizin funktioniert. Und also ich kann mir ganz wenig Situationen vorstellen, wo ich so etwas machen würde. Es funktioniert wirklich gut. Man kann den Menschen Schmerzen und Leid nehmen, sie begleiten. Und diese Idee, dass ich jetzt Gift zu mir nehme und mich aktiv vom Leben in den Tod bewege, das finde ich nicht sehr gut.
Vielen Dank, Herr Präsident, für den Besuch bei uns. Und Ihnen vielen Dank für das gemeinsame Fragen stellen.
Ich danke.
Danke, Herr Präsident.